Lebensbilder. Die Kirche, die Menschen, das Land. Eine Sendereihe von Radio Maria Österreich.
Liebe Hörer von Radio Maria, zur Sendung Lebensbilder begrüßt Sie Magdalena Heiden. Wissen Sie eigentlich, was Radio Maria und das Foyer de Charité gemeinsam haben? Die Antwort ist den Sonntagsberg. Denn am Sonntagsberg steht ein Sendemast von Radio Maria und auch ein Foyer de Charité. In unserer heutigen Sendung werden wir die Gründerin des Foyers kennenlernen, Marthe Ruppe. Dazu begrüße ich Pater Ernst Leopold Strachwitz. Er ist der Leiter des Hauses am Sonntagsberg. Einen schönen guten Abend, Pater Ernst.
Grüß Gott. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Maria. Wir sollen heute über Marthe Robin ein bisschen was hören. Es steht am Sonntagberg nicht nur ein Sendemast von Radio Maria, sondern Radio Maria hat am Sonntagberg auch begonnen. Und ist am Sonntagberg Radio Maria, ich weiß jetzt nicht in welchem Jahr, angefangen zu senden. Der morgige Tag, der 13. März, ist in zweifacher Weise ein Gedenktag. Erstens ist morgen der 10. Jahrestag der Wahl von Papst Franziskus zum Papst. Und gleichzeitig ist morgen auch der 121. Geburtstag von Marthe Robin. Das heißt, Papst Franziskus wurde an ihrem Geburtstag zum Papst gewählt vor 10 Jahren. Wir haben gebetet, wenn es dem lieben Gott recht ist, auf die Fürsprache von der Marthe, wäre es schön, wenn der Papst, die am Tag vorher, also am heutigen Tag sozusagen, sind die Kardinäle eingezogen ins Konklave. Und wir haben gebetet, wenn es dem lieben Gott recht ist, würden wir uns freuen, wenn am nächsten Tag, also am Geburtstag von der Marthe, der neue Papst gewählt würde. Und tatsächlich, Papst Franziskus ist an ihrem Geburtstag, dem 13. März, zum Papst gewählt worden. Am 13. März 1902 ist Marthe Robin geboren. Sie war ein Kind eines kleinen Bauern, das sechste und letzte Kind eines kleinen Bauern, ungefähr 70 Kilometer südöstlich von der großen Stadt Lyon im Süden Frankreichs, in einem kleinen Dorf namens Châteauneuf de Galore. Die Galore ist ein kleiner Fluss, der dort von Osten nach Westen fließt und ungefähr 20 Kilometer westlich von Châteauneuf in die Rhone fließt. Das Departement ist das Departement der Drôme mit Valence als Departementhauptstadt und auch Bischofssitz. Marthe Robin war also ein Bauernkind. Ihre Eltern waren kleine Bauern, also nicht reich. Im Gegenteil, haben alles gehabt, was sie gebraucht haben, aber keinen Überfluss, keinen Luxus, nichts. Sie haben viel arbeiten müssen, aber sie konnten leben und Und Martha hat bei ihren Eltern, vor allem bei ihrer Mutter, schon als kleines Kind die Liebe zu den Menschen gelernt. Denn man sagt, dass die Mutter Robin, da ist niemand gekommen, um etwas zu bitten, ohne weggehen zu müssen, ohne etwas empfangen zu haben. Also einfach Landleute. Es waren 6 Geschwister, 5 Schwestern und in der Mitte ein Bruder, der Henri, und die jüngste war eben die Marthe. Die Marthe hat sehr schnell, sehr bald das Leben der Krankheit kennengelernt. Als sie ungefähr 1,5 Jahre alt war, ist bei dem Hof, wo sie gelebt haben, das ist so eine kleine Anhöhe in der Nähe, nicht weit vom Ort Châteauneuf, wo ein paar Gehöfte sind. Und dort haben ihre Eltern ihren Hof gehabt. Und gleich daneben war das Haus eines Cousins ihres Vaters. Dazwischen war der Brunnen. Und man sagt, der Brunnen war verunreinigt. Und so ist dort ein Typhus ausgebrochen. Und den hat Marthe erwischt. Und ihre nächste ältere Schwester ist sogar an diesem Typhus gestorben. Und sie selbst hat überlebt, aber ist immer kränklich geblieben. Marthe Robin war ein sehr intelligentes, aufgewecktes, lustiges, hübsches auch wohl Mädchen, ganz gelernt hat, ganz nach den Jahreszeiten zu leben und in der Natur zu leben und mit den Tieren zu leben und also da war keine Zeit für irgendwelche besonderen Besonderheiten im Leben, sondern sie hat von klein auf gelernt, ganz realistisch und sozusagen mit beiden Beinen am Boden der Realität zu leben. Und so ist sie auch Zeit ihres Lebens geblieben, wenn sie auch, wie gesagt, schon als Kind kränklich war und dann allerdings mit 16 Jahren hat sich dann zum ersten Mal eine Krankheit manifestiert, die sie Zeit ihres Lebens gequält und begleitet hat. Eine Gehirnentzündung, eine Enzephalitis, die, wie man heute weiß, damals haben die Ärzte nicht gewusst, was sie hat. Die Krankheit war verbunden mit starken Kopfschmerzen, Gliederschmerzen. Die Krankheit hat ihre Sehkraft angegriffen, ihren ganzen Verdauungsapparat. Also es ist ihr nicht gut gegangen. Allerdings war die Krankheit so, dass sie dann immer wieder besser geworden ist. Und man hat gehofft, dass sie wieder gesund wird. Und sie hat gehofft, dass sie wieder gesund wird. Bis zum nächsten Schub. Ja? Also in Schüben hat sich die Krankheit manifestiert. Und das ist so weit gegangen, dass sie dann mit ungefähr 28, 30 Jahren dann eigentlich mehr oder weniger gelähmt war und ganz verkrümmt und ständig liegen musste. Sie hat also den größten Teil ihres Lebens im Bett verbracht, mit eigentlich ständigen Schmerzen. Man kann sich vorstellen, dass das für ein Mädchen, die lebenslustig war und gern getanzt hat und gescheit war und die Menschen geliebt hat und dass das für sie sehr, sehr schwer war. Aber eben nicht nur für sie, sondern auch für ihre ganze Familie. Man muss sich vorstellen, eine Kranke im Haus ist schon eine Belastung für eine Familie, auch finanziell natürlich. Sie hat viel Medikamente gebraucht, vor allem Schmerzmittel hat sie genommen. Aber dann vor allem auch, wenn diese Kranke, wo man nicht weiß, was sie hat. Ja, die Ärzte wussten nicht, konnten sich wussten nicht, was sie hat und haben sich auch nicht ausgesprochen. Und man hat nur gesehen, dass sie leidet und dass sie Schmerzen hat und dass sie immer weniger fähig war, sich zu bewegen. Und der Vater musste sie in der Früh aus dem Bett tragen in einen Fauteuil am Fenster, wo sie noch ein bisschen arbeiten konnte. Und es ist ihr sehr schwer gefallen, der Familie zur Last zu fallen. Das war ihr ganz schrecklich. Das Bewusstsein, dass sie eine Last ist für ihre Mitmenschen. Und so hat sie hat wohl sehr schön Handarbeiten gemacht, gestickt und so weiter. Und hat damit auch ein bisschen ein Geld verdient. Konnte damit ein bisschen ein Geld verdienen, ein bisschen was verkaufen auch und so. Und dadurch konnte sie der Familie ein bisschen helfen. Aber die Tatsache, dass sie so krank war, war für alle eine Belastung. In den ersten Jahren ihrer Krankheit oder in den ersten Jahren, bevor die große Krankheit sich manifestiert hat, hat sie einfach auf dem Hof gelebt, hat mitgeholfen bei der Arbeit, bei den Tieren und hat die Natur sehr geliebt, ist gerne am Abend hinausgegangen, den Vater vom Feld holen. Das hat auch der Vater sehr, sehr gern gehabt. Er hat sie meine Mimi genannt. Ich war Papas Mimi, hat sie später gesagt. Also ein lebhaftes, liebevolles und liebenswürdiges Mädchen. Durch die Krankheit ist sie dann sehr einsam geworden und musste viele Stunden allein zubringen, denn ihre Mutter und ihre Familie, also die Eltern und Schwestern waren dann schon verheiratet und außer Haus, aber der Bruder und der Vater und die Mutter hatten die Arbeit und sie konnten sich nicht ständig bei ihr aufhalten und so war sie viele, viele Stunden, oft durch Tage hindurch, ganz allein und hat darunter sehr gelitten. Also nicht nur an den Schmerzen, die sie hatte, sondern auch an dieser Einsamkeit und an das Bewusstsein, dass sie nicht erkennen kann, was der Sinn ihres Lebens ist überhaupt. Wenn man in ein gewisses Alter kommt, dann macht man sich Gedanken über seine Zukunft und fängt an nachzudenken, wie man leben will und so und Pläne zu machen und so. Und sie sagt, das war jetzt nichts für mich. Ich konnte alle diese Dinge waren nicht für mich. Sie hat müssen in der Einsamkeit und mit ihren Gedanken leben. Aus dieser Zeit gibt es so manche Briefe von ihr, die wirklich sehr berührend sind, weil sie so das ganze die ganze Trostlosigkeit eigentlich ihrer Existenz ausdrücken. Alle können und müssen ihre Berufung erfüllen, aber nicht ich. Ich habe mit Gott gestritten. Welchen Sinn sollte ihr Leben haben? Welche Zukunft sollte sie haben? Sie kennt nur die Angst. Die Etappen meiner Existenz, schreibt sie in einem Brief, wurden auf einer schwarzen Tafel geschrieben. Das Leben hat es übernommen, mir meine Illusionen wegzunehmen, um meine Pläne zu zerstören. Ich fühle mich physisch und moralisch zerschlagen und wäre viel besser unter der Erde als über ihr, meiner Meinung nach. Das sind so ein paar Zeugnisse aus Briefen, die uns erhalten sind. Aber andererseits hatte sie schon von klein auf, schon als kleines Kind, eine große Liebe zu Jesus und zur Mutter Gottes. Und sie hat auch viel und gern gebetet. Aber sie hat in einer Zeit gelebt, Anfang des 20. Jahrhunderts, wo diese Zeit eine sehr schwierige Zeit gewesen ist für die Kirche und für den Glauben. Es gab eine sehr strenge Trennung von Kirche und Staat. Alle öffentlichen Institutionen wurden die kirchlichen Personen entfernt. Es war eine starke Stimmung gegen die Kirche, gegen die Priester, gegen den Glauben. Und so war auch ihre Familie zwar katholisch, aber hat eigentlich nicht praktiziert. Ja, wenn überhaupt, sind sie zu den großen Feiertagen in die Kirche gegangen. Mart war getauft. Ihr Bruder zum Beispiel war zwar getauft, aber hat nie die Sakramente empfangen. Sie ist schon zur Erstkommunion gegangen, ein bisschen später, weil sie krank gerade war. Und sie hat eine große Liebe zum geistlichen Leben gehabt, schon als kleines Kind. Ja, das ist interessant. Sie hat gern gebetet, und weil sie gemerkt hat, dass sie in der Familie das nicht so gern gesehen wird, hat sie gelernt, schon früh gelernt, so zu beten, dass man es nicht merkt. Also sie hat auf dem Weg zur Schule in ihrem Kleid, in der Tasche, einen Rosenkranz gehabt und hat auch am Abend im Bett gebetet. Sie hat geschrieben, später dann, wie sie dann schon erwachsen war, ich lese das kurz vor, was sie geschrieben hat, einen Moment. Ja. Ich glaube, dass meine erste Kommunion eine Inbesitznahme unseres Herrn war. Ich glaube, dass er schon in diesem Augenblick von mir Besitz ergriffen hat. Meine Erstkommunion war etwas sehr Süßes. Ich habe immer den lieben Gott sehr geliebt, als kleines Mädchen. Ich habe immer enorm viel gebetet, vor allem in meinem Bett. Ich habe immer die heilige Jungfrau geliebt. Ich habe zu ihr gebetet, ich habe vor allem mit ihr gesprochen. Ich habe Gebete zu ihr gesprochen, die ich in einem dicken Vesperbuch meines Großvaters gefunden habe. Ich habe auch den Rosenkranz gebetet. Also erstaunlich eigentlich, wie intensiv ihr Gebetsleben, ihr geistliches Leben schon als kleines Kind gewesen ist. Das war sicher eine Gnade. Der liebe Gott bereitet ja alles in unserem Leben immer vor, auf eine gewisse Weise. Und so hat er sicher auch ihr Leben so vorbereitet, dass er eine große Liebe zu Jesus und zur Mutter Gottes in ihr Herz gelegt hat. Und ja, und dann ist die Krankheit gekommen mit 16, also wo ein Mädchen richtig aufblüht, hat ihre Krankheit begonnen. Und an der sie so gelitten hat und die ihr große, große Schmerzen auch verursacht hat. Eigentlich ständige Schmerzen. Die hat sie müssen ertragen. Aber dann sagt sie auch, ich habe vor nicht langer Zeit mit viel Inbrunst kommuniziert. Ich war sehr zufrieden und bin dadurch mutiger, tapferer geworden. Der Pfarrer des Ortes, Abbé Faure, ist immer wieder zu ihr gekommen und hat ihr die Sakramente gebracht und hat ihr so geholfen, auch in ihrem geistlichen Leben voranzukommen. Ich habe mich, sagt sie, Gott zugewandt und er gibt mir die Kraft. Ohne das wäre ihre kleine Freundin, so schreibt sie, schon lange nicht mehr. Was soll ich Ihnen von mir über mich sagen? Das Leben ist immer gleich grau und monoton. Es bringt viel mehr Traurigkeit als Freude. Aber ich glaube, dass mich jetzt nichts mehr trifft. Ich sehe deutlich, dass ich dazu bestimmt bin, alle bitteren Kelche zu trinken, und in langen Zügen, das ist wahr. Also wir spüren, dass ihr in diesen ersten 10 Jahren ihrer Krankheit schon bewusst geworden ist, dass sie schließlich und endlich nicht mehr gesund wird. Und dass das Leben als Schwerkranke, wo die Krankheit sie richtig quält, begleiten wird. Wie es weitergeht, da hören wir zuerst einmal noch ein bisschen eine Musik.
Sie haben eingeschaltet zur Sendung Lebensbilder. Heute sprechen wir über Marthe Roppe. Im ersten Teil haben wir schon einiges Spannendes aus ihrem Leben erfahren. Sie wurde in der Nähe von Lyon geboren, als sechstes Kind einer Bauernfamilie, war ab dem 16. Lebensjahr vor allem auch schwer krank. Wir haben auch wörtliche Zitate von ihr gehört. Jetzt sind wir schon gespannt, wie es weitergeht. Bei uns als Referent ist Pater Ernst Leopold Strachwitz. Er ist der Leiter des Foyers de Charités.
Ja, grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer, die vielleicht jetzt noch erst dazugekommen sind. Wie gesagt, wir sprechen heute über das Leben von Marthe Robin, die manche von euch wahrscheinlich schon kennengelernt haben. Manche haben vielleicht sogar schon einmal Exerzitien in einem Foyer de Charité gemacht. Marthe Robin ist ja nicht nur für die Foyer de Charité eine wichtige Person und Gründerin eigentlich, sondern wird bezeichnet als eine der zentralen Persönlichkeiten der geistlichen Erneuerung der Kirche von Frankreich. Immerhin eine der zentralen Persönlichkeiten der geistlichen Erneuerung der Kirche von Frankreich. Das ist zunächst nicht absehbar. Es ist nicht vorauszusehen, dass diese junge Frau vom Land, diese Bauerntochter, so sich entwickeln wird. In den 79 Jahren ihres Lebens, das geprägt ist durch die Krankheit. Eine kranke Frau durch fast 80 Jahre, als kleines Kind mit anderthalb Monaten wird sie zum ersten Mal schwer krank mit einem Typhus. Da erholt sie sich dann wieder, bleibt aber gesundheitlich labil. Und mit 16 zeigt sich dann zum ersten Mal ihre Krankheit, die Gehirnentzündung, die Enzephalitis, an der sie bis an ihr Lebensende am 6. Februar 1981, also fast 79 Jahre alt wird sie, immerhin, an der sie bis zu ihrem Lebensende leidet. Nun, wir haben gehört, dass sie zunächst nach Ausbruch ihrer Krankheit die ersten 10 Jahre sehr leidet unter dieser Krankheit, sehr leidet unter den Schmerzen, die Krankheit verursacht, unter den Behinderungen, die Krankheit verursacht. Es werden alle Gliedmaßen werden angegriffen, so dass sie dann einmal gesprochen hat von meine Rheumatismen, weil sie solche Gelenksschmerzen hatte. Dann der ganze Verdauungsapparat ist angegriffen, die Sehkraft ist angegriffen, die Augen sind angegriffen, und sie hat eigentlich ständig mehr oder weniger schwere Kopfschmerzen. Also eigentlich ein grauenvolles Leben, ja, dass sie leben muss, und sie verzweifelt auch, verzagt auch. Aber andererseits haben wir gehört, hat sie auch als kleines Mädchen schon eine große Liebe zu Jesus und zur Mutter Gottes und eine große Liebe zum geistlichen Leben, zum Gebet. Sie betet sehr gerne, und so wird sie vorbereitet auf das, was Gott mit ihr vorhat. Im Jahr 1928, also da ist die Marthe dann 26 Jahre alt, also eigentlich schon eine reife, erwachsene Frau, da geschieht etwas, was ihr Leben völlig verändert. Was ist passiert? Der geistliche Zustand ihrer Pfarre ist recht schlecht, und der Pfarrer, Abbé Faure, ein heiligmäßiger Priester, der der sehr gelebt hat in der Nachfolge des heiligen Pfarrers von Ars, auch in seiner ganzen Askese und so weiter. Und sehr beliebt war bei den Leuten. Aber wie gesagt, der Zustand, der geistliche Zustand der Pfarre war schlecht. Und so hat er organisiert eine Pfarrmission. Es sind Kapuzinermissionare aus Lyon gekommen, die in Châteauneuf, also in ihrem Heimatort, Vorträge gehalten haben, Andachten gehalten haben, Katechesen gehalten haben und auch zu den Kranken gegangen sind, die das gewünscht haben. Und so sind auch die zwei Kapuziner zur Mart gegangen, haben sie aufgesucht. Das war Anfang Dezember 1928. Sie schreibt später wird sie schreiben, Montag, der 3. Dezember 1928, besuchen die Missionare Mart, die beichtet und am nächsten Tag in der Früh die heilige Kommunion empfängt. An eine Freundin schreibt sie oder berichtet sie, Montag habe ich bei Pater Marie Bernard, also einen der beiden Kapuzinermissionare, gebeichtet. Dann zwischen meiner Beichte und meiner Kommunion bleibt meine Seite in ihrem Tagebuch, bleibt meine Seite weiß und man wird erst im Himmel wissen, was passiert ist. Einige Tage später fragt die Freundin, ob die Seite immer noch weiß ist. Und die Marta antwortet, der Herr Pfarrer weiß es. Was ist passiert? Was genau passiert ist, wissen wir nicht. Wahrscheinlich, aller Wahrscheinlichkeit nach, hat der Kapuziner zu Mart über den heiligen Franziskus gesprochen. Und der heilige Franziskus war ja der erste in der Kirchengeschichte, der stigmatisiert war. Das heißt, der die Wundmale Jesu empfangen hatte. Wahrscheinlich hat also dieser Kapuzinerpriester zu Mart über den heiligen Franziskus gesprochen. Und dass, wenn man die eigenen Leiden mit den Leiden Jesu vereint, man mitwirkt an der Rettung der Welt. Also die Teilhabe am Erlösungswerk des Herrn durch die Annahme des eigenen Kreuzes und durch die Vereinigung des eigenen Leidens mit dem Leiden Jesu. Die Nachfolge Jesu am Kreuz. Und das hat die Macht wohl, dadurch hat die Macht wohl eine Gnade empfangen, die ihr ganzes Leben verändert hat. Jemand hat einmal gesagt, sie hätte in diesem Moment eine Ausgießung des Heiligen Geistes empfangen. Wie auch immer. Sie hat eine Gnade empfangen, die ihr ermöglicht hat, als Schwerkranke weiterzuleben. Nämlich, sie konnte verstehen, dass sie durch ihr Leben als Kranke mitwirken konnte an der Rettung ihrer Familie, ihrer Pfarrei, ihres Landes und der ganzen Welt. Wir stehen hier vor dem Geheimnis des stellvertretenden Leidens für die Vergebung der Sünden, für die Rettung der Welt. Jesus ist ja eigentlich nicht müde geworden, in seiner Zeit auf der Erde darauf hinzuweisen, dass wer sein Jünger sein will, soll sein Kreuz tragen und ihm nachfolgen. Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das heißt, unsere Mitwirkung an der Erlösung ist nicht etwas Außerordentliches, sondern ist eigentlich eine Grundsendung der Christen. Ja? Niemand kann mein Jünger sein, wenn er nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt. Und da hat Marth erkannt, dass ihr Leben, das so sinnlos scheint, das so ohne Perspektive ist, das so trostlos ist, dass ihr Leben nicht sinnlos ist, sondern dass sie, indem sie ihr eigenes Leiden mit dem Leiden Jesu vereint, mitwirken kann an der Rettung der Welt. Ich denke, das ist ein gewaltiges, eine Riesenerkenntnis, die im Grunde uns allen gilt. Die Heiligen, nicht nur Marth Robin, die Heiligen wissen das. Wir erinnern uns an den berühmten Ausspruch der heiligen Therese von Lisieux. Wenn ich auch nur eine Stecknadel aufhebe aus Liebe zu Jesus, kann ich Seelen retten. Alles geht um die Liebe zu Jesus und zu den Mitmenschen. Und indem ich meine Schmerzen, meine Leiden, meine Schwierigkeiten, meine Schwierigkeiten mit meinen Mitmenschen und alles, was mich belastet, indem ich das darbringe dem Herrn aus Liebe zu Jesus, um mit ihm vereint zu sein, indem ich so handle, wirke ich mit an der Rettung der Menschheit. Das hat Marth in diesem Moment erkannt, verstanden, und so konnte sie ihr physisches Leiden, ihr menschliches Leben sozusagen und ihr geistliches Leben ineinander integrieren. Sie konnte von nun an wirklich ganz bewusst mitwirken an der Rettung der Seelen. Und das wollte sie und sie hat sich dafür entschieden. Und das hat sie von jetzt an, also Anfang Dezember 1928 bis zu ihrem Tod am 6. Februar 1931. Also über 50 Jahre. Ja? Nein, 81 ist sie gestorben. Ja? 28 bis 81. Ja? Das sind über 50 Jahre, wo sie ganz bewusst diese Mission gelebt hat. Es ist auch interessant, dass wir von nun an in ihren Schriften und in ihren Briefen nichts mehr lesen von einer Verzweiflung, von einer Finsternis, sondern alles mit Jesus, meinem geliebten Bräutigam, ist mir alles möglich. Ja? Und ich möchte überall gleichzeitig sein, sagt sie, um der Welt zu sagen und wieder zu sagen, wie sehr der liebe Gott gut ist, wie sehr er die Menschen liebt und sich für alle zärtlich und mitfühlend erweist. Bis an das Ende der Welt werde ich Apostel der Liebe sein. Solange es auf der Erde Menschen gibt, die leiden, die kämpfen, werde ich zu ihren Gunsten Fürsprache halten. Werde ich kommen, um sie zu lieben, um ihnen beizustehen. Dass ich doch genügend Stimme hätte, um in die Welt zu schreien, dass Gott Liebe ist und dass man die Liebe lieben muss. Man muss lieben. Man muss. Bevor wir nun noch einen Schritt weitergehen, hören wir wieder ein paar Takte Musik.
Was bleibt, wenn man krank ist, bettlägerig, scheinbar keinen Beitrag mehr leisten kann? Die Verbindung mit den eigenen Leiden, mit der eigenen Leiden, mit Jesu Leiden. Das hat Marthe Robin, die Gründerin des Foyer de Charité, herausgefunden und es hat ihr Leben und auch die Kirche in Frankreich dadurch verändert. Wir schauen heute auf das Leben von Marthe Robin. Zu Gast dazu ist Pater Ernst Leopold Strachwitz.
Ja, grüß Gott, meine lieben Hörerinnen und Hörer. Vielleicht sind jetzt noch welche dazu gestoßen zu dieser Sendung über Marthe Robin, die eine ganz besondere, zeichenhafte Gnade von Gott empfangen hat, nämlich, dass sie die Passion Jesu nachleben konnte, sollte, durfte. Das Leiden ist nicht etwas, was sich jemand wünscht. Niemand wünscht sich von uns zu leiden. Und auch Marthe hat sich durch 10 Jahre hindurch gegen ihre Krankheit gewehrt und hat gegen sie angekämpft und war ganz verzagt, als sie gemerkt hat, dass es nicht besser wird, sondern eigentlich schlechter wird. Und es ist normal, menschlich normal, dass wir uns vor dem Leiden fürchten und die Schmerzen vermeiden wollen. Aber andererseits gibt es auch in jedem Leben, denke ich, Momente, wo wir etwas zu ertragen haben. Und da können wir wirklich in der Nachfolge Jesu als gläubige Christen können wir einen Sinn erkennen, wenn wir erkennen dürfen, dass wir in der Nachfolge Jesu stellvertretend für die vielen etwas darbringen können an Gott, um mitzuhelfen, dass die Sünder gerettet werden. Zuerst einmal wir selber, aber auch die anderen. Die Mutter Gottes wird ja nicht müde, in ihren diversen Erscheinungen immer wieder darauf hinzuweisen, man soll beten für die Bekehrung der Sünder. Das große Anliegen Gottes ist die Rettung der Sünder. Und nachdem wir selber auch Sünder sind, dürfen wir dankbar sein, dass es Menschen gibt, die auch für uns beten und opfern. Wie gesagt, durch diese Erfahrung, durch diesen Gnadenmoment, diese Erfahrung mit den Kapuzinermissionaren wird also das Leben und die Erkenntnis und die Fähigkeit von Marth, mit ihrem eigenen Leben und Leiden und umzugehen, völlig verwandelt. Von nun an ist sie fähig, ganz auf Jesus zu schauen, und zwar als Kranke. Sie sagt, kurz danach gibt es diesen schönen Ausspruch von ihr, wo sie sagt, O mein Gott, mein Jesus, mit deiner Gnade werde ich stark sein. Ich werde nicht über die Prüfung triumphieren, sondern durch diese Prüfung. Sie kann erkennen, sie kann verstehen, dass ihr Zustand, ihr Leidenszustand nicht ein Hindernis ist, sondern der Weg, ihr Weg ist. Das ist bei jedem Menschen anders. Aber jeder Mensch, jeder Christ vor allem, ist berufen, das eigene Leben in der Nachfolge Jesu, ihm auch das Kreuz tragen, hinter Jesus her, zu verstehen. Werde ich also für immer meine liebe Näharbeit aufgeben müssen? Schreibt sie am 10. März 1930. Im Jahr 1930, wahrscheinlich eher im Oktober, empfängt Marth die Wundmale Jesu. Ja. Da gibt es eine sehr bewegende Beschreibung von diesem Ereignis, wo Jesus ihr am Kreuz, wo sie plötzlich Jesus vor sich sieht am Kreuz und wo sie in einer solchen Liebe zu Jesus entbrennt, dass sie ihn bittet, dass er vom Kreuz herabsteigen soll und dass sie an seiner Stelle ans Kreuz gehen möchte. Und dann schreibt sie dazu, Gnade im selben Moment empfangen. Sie ist also sozusagen anstelle von Jesus, durfte sie ans Kreuz gehen. Sie hat sich das gewünscht, aus Liebe zu Jesus, damit er heruntersteigen kann und sie an seiner Stelle ans Kreuz gehen kann. Was für eine Liebe, was für eine Hingabeliebe. Das ist im Grunde eine Liebe, die alle liebenden Menschen kennen. Wenn man einen Geliebten, der leidet, sein Leiden abnehmen möchte, damit er nicht mehr leiden muss. Sehr oft geht das nicht. Aber in der Liebe kann so ein Wunsch auftauchen, stellvertretend. Ich liebe dich und ich möchte nicht, dass du leidest und ich möchte dir dein Leiden abnehmen. Ich bin bereit, es für dich auf mich zu nehmen, damit du nicht leidest, weil ich dich liebe. Und diese Liebe, in dieser Liebe wächst nun Marth Robin immer deutlicher hinein. Und es kommt eben dann zum Empfang der Wundmale Jesu. Sie wird stigmatisiert. Und man darf jede Woche die Passion Jesu durchleben. Das können wir uns nicht vorstellen. Aber jeden Donnerstag abends, jeden Mittwochabend empfängt sie die Heilige Kommunion, beichtet und empfängt die Heilige Kommunion, tritt ein in eine Ekstase der innigsten Vereinigung mit Jesus, aus der sie der Pär, der Pater, der von Gott zu ihr gesandt wird im Jahr 36 und der dann sie begleitet bis zu ihrem Tod, wieder zurückruft und am Donnerstagabend tritt sie ein in die Passion. Und aus dieser Erfahrung kommt sie dann am Sonntag und am Ende ihres Lebens am Montag wieder zurück sozusagen. Also das sind alles sehr, jemand aus dem Foyer hat einmal gesagt, man darf nicht zu neugierig sein über was die Macht betrifft. Wenn jemand aus Neugier zu ihr gekommen ist, solche Leute sind immer enttäuscht worden. Sondern man muss sie ganz freilassen und man muss ganz, ganz demütig und voll Staunen und Dankbarkeit schauen, wie sie diese Prüfungen und dieses gleichgestaltet sein mit Jesus am Kreuz lebt. Und dadurch bekommt sie wirklich eine Wirkkraft, die sehr erstaunlich ist. Eine Wirkkraft für ihre Familie, für die Kirche in Frankreich, für die ganze Kirche und für die ganze Welt. Ja? Das stellvertretende Leben für die Menschen, insbesondere für die Priester, insbesondere natürlich für ihre Gründung der Foyer de Charité, das geschieht dann im Jahr 1936. Im Jahr 1936, am 10. Februar 1936, die Geburtsstunde der Foyer de Charité, als der junge Priester Georges Finet aus Lyon zur Macht kommt und die erste Begegnung zwischen Macht und dem Abbé Finet stattfindet, bei der sie ihm mitteilt, dass Gott ihn ausgesucht hat, ihn erwählt hat, das Foyer de Charité zu gründen, gemeinsam mit der Macht. Zunächst ist er erstaunt und überrascht und hat natürlich nicht mit sowas gerechnet, umso mehr, als er gar nicht zu der Diözese gehört, die in der Macht lebt. Aber schließlich stimmt er zu und seine Obern stimmen auch zu und im September 1936 finden die ersten Exerzitien statt. Die Foyer de Charité sind Gemeinschaften, die dazu da sind, um den Glauben der katholischen Kirche zu verkünden, durch die Verkündigung der Lehre, durch das Beispiel des christlichen Lebens in der Gemeinschaft, durch die Sakramente und durch das Gebet. Im Grunde die vier Grundsäulen des christlichen Lebens, wie sie schon in der christlichen Urgemeinde in Jerusalem in der Apostelgeschichte bezeugt sind. Sie hielten fest an der Lehre der Apostel, an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes, die erste älteste Bezeichnung der Eucharistie und der Gebete. Das heißt, Gott wollte das Werk der Foyer de Charité durch die Macht und durch den Père Finet ins Leben rufen, hier auf der Erde, um eine Erneuerung des Glaubens und der Kirche zu bewirken. Und wir machen heute die Erfahrung, dass das, was die Foyer de Charité vorleben und verkünden in ihren Exerzitien, immer notwendiger wird in der Welt, vor allem in unserer Welt. Aber es gibt heute Foyer de Charité auf der ganzen Welt. Heute sind die meisten Foyers in Afrika. Und auch in Europa gibt es, in Frankreich gibt es Foyers natürlich, nicht nur Châteauneuf, sondern, sondern eine ganze Reihe von anderen Foyers in Frankreich. In Europa gibt es Foyers in Polen, in Italien, in den Niederlanden, in Belgien, in Luxemburg und auch in Österreich eben. Wie gesagt, bei uns hier am Sonntagberg, wir sind das einzige deutschsprachige Foyer auf der Welt. Ja. Und wir beten schon lange um ein Foyer in Deutschland und auch in der deutschsprachigen Schweiz. Aber das ist eine lange und auch leidvolle und nicht so einfache Sache, dass ein Foyer entstehen kann. Es braucht Menschen, die wirklich ganz ihr Leben in den Dienst dieses Werkes zu stellen bereit sind und diese Ganzhingabe an Gott in diesem Werk sich dafür zu entscheiden. Ja. Ich lade Sie alle, liebe Hörerinnen und Hörer, ein, mit uns in einem Sturmgebet zu Gott zu bitten, dass wir hier in unserem Foyer Menschen empfangen dürfen, Berufungen, geistliche Berufungen empfangen dürfen, die so wie Macht und wir und alle Foyermitglieder auf der ganzen Welt bereit sind, ihr Leben zu geben für die Erneuerung des Glaubens und der Kirche. Das wird immer deutlicher, wie sehr es notwendig ist. Und wo gibt es heute Foyers? Auf der ganzen Welt, in Afrika, in Südamerika gibt es viele Foyers. In vielen Ländern Südamerikas gibt es Foyers. In Asien gibt es Foyers, in Taiwan, ja selbst im Festland China, im Untergrund gibt es Foyers, auf den Philippinen, in Vietnam, drei blühende Foyers und so weiter. Also wir dürfen dankbar sein für dieses großartige Werk, das beiträgt zur Erneuerung der Kirche, zur Evangelisierung, zur Verkündigung des Wortes Gottes und des Reiches Gottes. Und viele andere Gemeinschaften, die entstanden sind, in Frankreich, vor allem in Frankreich, die entstanden sind und entstanden sind durch die Mitwirkung von Marthe Robin, durch die Mithilfe, durch die Begleitung von Marthe Robin. Ja, selbst nach ihrem Tod gibt es Zeugnisse von Gründungen von Gemeinschaften, wo Marthe mitgewirkt hat. Liebe Hörerinnen und Hörer, man könnte noch lang über das Leben von Marthe erzählen. Schön langsam wird die Zeit erfüllt in dieser Sendung. Ich lade Sie alle ein, denen es möglich ist, einmal zu uns zu kommen ins Foyer, um Exerzitien mitzumachen. Und Sie werden sehen, es ist viele, viele, die bei uns Exerzitien machen, bezeugen, dass diese Exerzitien etwas ganz Besonderes sind und dass sie ganz neue Erfahrungen des Glaubens und der Liebe bei diesen Exerzitien haben machen dürfen.
Vielen herzlichen Dank, Pater Ernst Leopold Strachwitz, für diese Ausführungen. Jetzt bin ich gespannt, liebe Hörerinnen und Hörer, welche Fragen, Gedanken Ihnen dazu gekommen sind. Rufen Sie an, die Nummer ist dazu 0720 578 578 oder von außerhalb Österreichs 0043 720 578 578. Sie hören die Sendung Lebensbilder heute zum Thema Marthe Robin, eine Frau der Hoffnung für das dritte Jahrtausend. Entrailles est béni. 0720 578 578 ist die Nummer ins Sendestudio. Ich habe jetzt eine Dame in der Leitung, die selbst schon am Sonntagsberg war, Maria aus Niederösterreich.
Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Also ich bin geboren 1935, ja, und in Weißbrach, im Bezirk am Städten, ja, also in der Nähe von Seitenstädten.
Ja.
Und von der Jungsche aus sind wir auch am Sonntagberg gefahren. Und dort habe ich schon die Erfahrung gemacht, der Heilige Geist wirkt dort sehr groß. Und er begleitet mich auch, der Heilige Geist, soweit ich zurückdenken kann, von dort und von der Firmung am Städten. Und der Heilige Geist ist ein besonderes Werk der Christen und der Menschen.
Ja, von Weißbrach aus sehen Sie sogar hinauf auf den Sonntagberg, nicht?
Ja, ja.
Ja, sehr schön. Möchte Sie einladen, beten Sie auch für uns im Foyer hier am Sonntagberg.
Ja, mache ich, ja. Und meine Mutter ist in Böllerwerk, die sieht auch genau hinüber am Sonntagberg.
Genau, ja. Ja, das ist so schön, dass man vom Sonntagberg sieht man die ganze Gegend, und wenn man in der Gegend unterwegs ist, gibt es immer wieder Punkte, wo man schön hinaufsieht zum Sonntagberg, zum Berg der heiligsten Dreifaltigkeit.
Das ist eine sehr schöne Gegend auch bei einem Pater Ernst. Vielen herzlichen Dank, Maria, für den Anruf.
Danke.
Wieder meldet sich eine Maria bei uns auf Sendung. Diesmal ruft sie aus Salzburg an.
Ja, grüß Gott. Ich danke Ihnen herzlich für diesen Impuls. Der ist für mich sehr wertvoll.
Grüß Gott.
Und ich habe aufmerksam zugehört. Es ist noch gar nicht so lange her, habe ich das Buch gelesen von Theresia Westerhorstmann,
ja,
über die Passion für die Priester.
Ja, ja.
Und da geht es besonders von dieser Frau, dieser jungen Frau, die so lange krank war,
ja,
ärmlichen Verhältnissen, Marthe Robin.
Ja, genau.
Und also das ist so im östlichen Teil von Frankreich, und es war eine Bauersfamilie, und wo sie da hineingeboren worden ist, war nicht einfach. Und dann wurde sie wirklich sehr schwer krank, und was mich so besonders berührte, sie konnte nicht mehr schlucken, sie konnte,
genau,
nicht mehr essen,
ja,
sie lag in ihrem Zimmer, und was so besonders, also für mich ist es eine Seherin, ist es wirklich eine Heilige. Sie kam nur mit der Heiligen Kommunion praktisch durchs Leben, die letzten,
genau,
Jahre.
Ja, ja, ganz richtig.
schlucken, sie konnte nicht mehr essen. Aber was das Bemerkenswerte ist, das ist für mich ein reines Wunder, weil es kamen Schulklassen in ihr Zimmer und sie hatte für jeden ein fröhliches Wort.
Ja.
Trotz ihrer Bedrängnis, trotz ihrer Lähmung, ihrer totalen Lähmung, und vor allem auch Blindheit, eine fröhliche Frau geblieben.
Ja, ja, ja. Das haben Sie sehr schön noch hinzugefügt. Da danke ich Ihnen sehr. Ja, ja, da haben Sie das war so. Sie hat einen kolossal schönen und guten Humor gehabt.
Und vor allem hat sie ihr Leben aufgeopfert für Priesterberufungen,
genau.
Und für,
ja,
Priester. Und sogar,
ja,
kamen hochwürdige Bischöfe an ihr Krankenbett,
ja,
und haben sich von ihr, von dieser blinden Frau, Rat geholt.
Ja,
und,
ja,
ihre Beerdigung war voluminant. Ich weiß nicht, wie viele hunderte Priester,
ja,
waren bei ihrer, aber das muss man sich vorstellen, von einem Bauerngehöft irgendwo oben vergessen in den Bergen. Das ist Glaube, das ist Seligpreisung für mich, dass sowas geschehen kann, und zwar in unserem Jahrhundert. Das wollte ich noch sagen.
Ja, ja. Herzlichen Dank, ganz recht. Sie haben das ganz schön ins Wort gebracht. Danke vielmals.
Das ist es. Alles Gute und herzlichen Dank für Ihre Auslegung. Es hat mir sehr gut gefallen.
Danke vielmals für, danke für Ihren Anruf.
Wiederhören.
Wiederhören.
Wir wandern von Salzburg nach Wien, bleiben aber beim gleichen Vornamen. Es meldet sich Maria.
Grüß Gott.
Grüß Gott, hier ist Maria. Ich bin eine Amstettner Schülerin.
Ja.
Und die Schwester Maria war meine Lehrerin.
Wirklich?
Ja, also die Rindis, ja. Rind. Und die Schwester Birgit war meine Direktorin.
Ja.
Sie war eine große Verehrerin von der Heiligsten Dreifaltigkeit.
Ja.
Und wir sind ja sehr oft auf dem Sonntagberg gewesen, sogar auch dann, wie ein Hochamt war zur Heiligsten Dreifaltigkeit.
Ja.
Aber was mir in Erinnerung geblieben ist, gibt es diese Holzstufen noch hinter dem Gnadenbild?
Ja, ja.
Da ist die Schwester Birgit mit unserer ganzen Klasse hinaufgegangen und hat jeder Einzelne gesegnet im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Wie schön.
Das ist mir unvergesslich geblieben.
Das glaube ich.
Ja, und ich habe also auch dieses Bild von Sonntagberg in meinem Zimmer hängen.
Ja.
Oberhalb des Lautsprechers, ja, also es soll laut sprechen in die Welt, die heiligste Dreifaltigkeit.
Ja.
Ja, ja. Also und darum weiß ich auch, dass Amstetten ja auch viel getan hat für Radio Maria, und die Schwester Maria war ja am Anfang dabei, nicht?
Aha. Ich glaube schon, ja.
Mit dem Clemens Reichel. War sie zusammen.
Ja, aha. Ja, der war der erste Programmdirektor, ja?
So sind wir wieder beim Anfang angelangt. Hier sind die Verbindungen,
ja,
zwischen Radio Maria und dem Foyer de Charité. Sehr schön. Ich möchte Sie noch, liebe Herren und Hörer, einladen, anzurufen hier bei uns auf Sendung, in der Sendung Lebensbilder. Wir reden heute über das Leben der Marthe Robbe. Sie war die Gründerin der Foyer de Charité. Die Nummer ist 0720 578 578 oder von außerhalb Österreichs 0043 720 578 578.
Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et je suis le fruit de vos entrailles, béni. Sainte Marie.
Heute hören wir französische Klänge, denn die Dame, um die es geht, war Marthe Robbe, eine Französin. Und Sie sind eingeladen, hier anzurufen unter der Nummer 0720 578 578, um Pater Ernst eine Frage zu stellen oder auch ein Zeugnis zu geben, Ihre Gedanken zu dieser Sendung, zum Inhalt unserer Sendung dazuzulegen. 0720 578 578.
Rien que pour aujourd'hui, viens régner en mon cœur et sois mon doux appui, mon Seigneur. Ma vie n'est qu'un instant qui m'échappe et qui fuit pour t'aimer sur.
Meine Leitungen haben sich wieder gefüllt. Zuerst begrüße ich Christoph aus Oberösterreich.
Ja, grüß Gott.
Scott?
Ich hätte da eine Frage, weil ich weiß ja auch diese Leidensgeschichte von Atrophäre, wie Sie beschrieben haben, da dieses lange eucharistische Wunder sozusagen, wo Sünder vor der Kommunion gelebt hat, wie der Klaus von Flühe. Und ich hatte in meiner Familie einen Großonkel, der hat, glaube ich, 20 oder 30 Jahre, ja gut, 20 Jahre gewesen, der mit Multiple Sklerose gelitten hat, war dann zum Schluss 10 Jahre lang beatmet und hatte eigentlich nur mal mit den Augen kommunizieren können.
Ja.
Jetzt hat er natürlich außer einen traditionellen christlichen Glauben, wo man halt so wie am Land am Sonntag in die Kirche geht, nicht so diese religiöse Tiefe, so wie eine Matt Robin. Was mir jetzt trotzdem aufgefallen ist, dass oft, wenn er besucht wurde und ich mit Menschen gesprochen habe, die sich dann nachher an ihren Selbstleid getan haben, und wenn ich ihn besucht habe, habe ich gemerkt, er hat eine irrsinnige Freude in den Augen, dass jemand kommt, der einfach da ist.
Ja.
Und jetzt, was mich so ein bisschen bewegt, ist, wie ist es damit bei der Matropäe, weiß man ja, dass da so irrsinnige Wunder mit den Priestern passiert sind, die sich bekehrt haben, die dann stark gewirkt haben. Und wie ist es eigentlich mit der Heilswirksamkeit bei Menschen, die so leiden?
Wie meinen Sie?
Ja, die jetzt nicht so heiligmäßig gelebt haben.
Ich würde sagen,
also nicht so diese Geschichte mit der Kindheit und dieses Gebetchen, diese Vorbereitung, wie Sie beschrieben haben, sondern die einfach nur traditionell christlich gelebt haben und dann auch sehr gelitten haben, einen Großteil ihres Lebens.
Ich würde sagen, das ist diese Frage ist nicht beantwortbar, weil wir nicht wissen, wie solche Menschen ihr Leiden leben, ja. Ich denke, es hängt immer davon ab, ob ich, die Marth hat einmal gesagt, es wäre so traurig, sinnlos zu leiden, ja. Sinnlos leiden würden wir, wenn wir leiden, ohne dieses Leiden mit dem Leiden Jesu zu verbinden. Inwieweit das Menschen auch dann wirklich tun, die, so wie Sie sagen, mehr konventionell halt am Sonntag in die Kirche gehen. Aber was geht in ihrem Herzen vor? Das wissen wir ja nicht, nicht?
Ja, gut, das Einzige, was ich jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung sagen kann, also dass dieser Mensch halt eine sehr positive Wirkung gehabt hat.
Das ja.
Also es gibt ja, ja leidende Menschen, die sehr jammern, die sehr,
ja, ja,
sehr bedauern.
Ja, ja.
Und es gibt aber leidende Menschen, die so dankbar sind quasi für Beziehung, für Begegnung.
Genau, ja. Ja.
Also ist das Einzige, was ich weiß.
Ja, aber wissen Sie, ich denke, es ist sinnvoll, um die Heilswirksamkeit eines solchen Leidens, die wir nicht kennen, zu beten.
Nicht? Ah, das ist eine sehr gute Idee.
Ja,
da kann man wirklich, da habe ich selbst heute dieses Wochenende.
Weil das ja etwas ist, was wir ja gar, so wie, was für uns eine Frage ist, genau die Frage, die Sie gestellt haben, nicht? Inwieweit ist so etwas auch heilswirksam? Das wissen wir nicht, aber wir können Gott bitten, dass es heilswirksam sein möge.
Dass es aufnimmt in seinen großen Gnadenpool
sozusagen. Ja.
Ja, danke sehr.
Ja, bitte, gerne. Gott segne Sie.
Gottes Segen auch, danke.
Danke.
Wieder Herrn Christoph, wir gehen weiter zu Monika aus Graz.
Grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott.
Ich schaue gerade auf ein Bild von der Matt Robin, und zwar von Raimund Barrett. Das ist also ein Buch von ihm.
Ja.
Und es bewegt mich sehr, einfach dieses Leben.
Ja.
einfach, was sie dann wirklich für die Kirche gemacht hat, ohne wirklich aktiv in der Welt zu sein. Also einfach zuerst einmal einfach, dass sie das Leiden, dass sie sich gesträubt hat zuerst einmal. Also einfach ja. diese menschliche Dimension und dass sie es dann angenommen hat und Gott erwählt solche Personen. Und sie hat da, glaube ich, eine ganz große Fürbittmacht gehabt. Wie zum Beispiel Therese von Lisieux, die wirklich die Patronin der Weltmissionen ist. Ne?
Genau.
Und,
die übrigens, entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche, die übrigens auch ihr Kloster nicht verlassen hat.
Genau, also auf kleinstem Raum für die ganze Welt einfach fruchtbar genau. war. Genau. Und das ist und das sind die wertvollsten Seelen, glaube ich, in der Welt, die wirklich ans Bett gefesselt waren. Es war ja auch Maria Valtorta, es war Luisa Picaretta, also die ganz verborgen gelebt haben und die meisten Früchte gebracht haben für die Welt, das glaube ich, und für die Zukunft, für die Priester, für die Kirche.
Mhm. Aber wissen Sie, ich möchte Ihnen noch etwas hinzufügen. Die Macht hat immer gesagt, ich bin nur ein Zeichen.
Mhm.
Ja? Ja. Wofür ist sie ein Zeichen? Für uns.
Ja, sicher. Ja.
Für uns, dass es gibt so besonders begnadete Menschen, die Gott begnadet, damit sie für uns ein Zeichen sind.
Mhm.
Ja? Denn im Grunde sind wir alle berufen.
Genau, ja genau.
Mhm. Für das Heil der Seelen zu wirken.
Genau. Und das ist ganz egal, wo einer steht und wie es einem geht, ob er in der Familie ist, ob er allein ist.
Genau.
Und für viele Alleinstehende ist es ja, viele sagen, ja, ich bin allein verlassen. Nein, sie sind nicht allein verlassen. Sie müssen nur einfach dieses Leiden eben, wie sie sagen, mit Christus vereinen. Und es gibt noch eine, also im Werk Freude des Kreuzes, das bedeutet dann, dass man sein eigenes Leid zu Füßen des Kreuzes bringt und er hat schon alles getan und dann wird es in Freude verwandeln. Also nicht wir müssen alles machen, sondern er, Christus, hat schon alles getan. Ne?
Und über die kranken und alten Menschen hat Martin Robin gesagt, sie wären Kathedralen des Gebetes.
Super. Danke.
Mhm. Also, alles Gute. Gott segne Sie.
Danke, Herr Strachitz. Wiederhören.
Wiedersehen. Wiederhören.
Unsere nächste Anruferin ist Antonia aus Oberösterreich.
Hallo?
Hallo? Hallo? Grüß Gott.
Antonia, darf ich schon sprechen?
Grüß Gott. Ja, bitte sehr.
Grüß Gott. Ich bin aus Oberösterreich und ich war einmal Anfang der 80er Jahre in Subiaco bei Schweigeexerzitien, wo Sie auch dabei waren.
Wirklich?
Und noch der Per Ossemann da.
Per Ossemann, natürlich.
Ja.
Ich erinnere mich,
Und der Per Ossemann hat immer erzählt, er war ein ganz gütiger Priester und der hat immer erzählt, er hat die Maat noch gekannt.
Genau.
Und er ist einer von den Letzten, der die Maat noch gekannt hat.
Ja.
Und immer hat er erzählt, was die Maat gesagt hat. Und kann ich mich auch erinnern, wie sie dort eben so lange die Wundmale gehabt hat und so ohne Bewegung war, er hat erzählt, dass sie ganz schwere, große Anfechtungen immer gehabt hat oder oft gehabt hat und dass sie in der Früh oft vor ihrem Gitterbett gelegen ist, wie sie der Böse praktisch für sie ausverkauft worden ist in der Nacht irgendwie von den Anfechtungen.
Ja.
Also das hat er uns so eindringlich und von diesem Pater Finet und so hat er sehr viel erzählt. Und das, wie gesagt, das waren Schweigeexerzitien und auch es ist dort da sehr gerungen worden und gebetet worden in Omaforiaté in Österreich. Es war da oben das Kloster gekauft worden ist um 1 Euro von Niederösterreich und dass dort dann das gegründet worden ist.
Ja, genau.
Also das weiß ich und ich bin nämlich dann mit diesen Herren am Tisch gesessen am letzten Tag, wie wir da reden haben dürfen und das war wirklich sehr, sehr interessant und ich hoffe, das wird wirklich
schön.
Und es gibt einen ganz schönen Kreuzweg, auch den die Mart gemacht hat. Also der mit weniger Stationen, aber sehr tief.
Mhm.
Dankeschön, das war mein Beitrag.
Danke vielmals, Gott segne Sie.
Ja, danke schön.
Danke vielmals. Ich erinnere mich noch sehr gerne an den Per Ossemann.
Ich habe ein Büdel sogar, wo Sie und der Per Ossemann umgehen.
Wirklich?
Also diese Exerzitien, ja.
Wirklich?
Ja.
Schön.
Ich glaube, es war nicht, ob nicht der Pura oder irgendein Dritter dabei war.
Ja.
Danke schön, gell?
Danke vielmals, Gott segne Sie.
Auf Wiederhören. Danke.
Transforme-nous en ton amour, rassemble-nous en un peuple saint qui porte en ce monde ta paix. Le cœur broyé, l'âme emplie de peur, nous nous cachons loin de toi. Mais pour nous racheter, tu t'es fait l'un de nous. L'Éternel est ta miséricorde. Par ta main guide-nous, Seigneur. Transforme-nous en ton amour.
So kommt unsere Sendung auch schon bald zu einem Ende. Jetzt bitte ich Sie noch, Pater Ernst, um ein paar Abschlussgedanken.
Ja, weil diese Anruferin vorhin vom Per Ossemann erzählt hat, hat ein Foyer gehabt in Belgien, in Ostbelgien, im deutschsprachigen Belgien, ein kleines Foyer, und der ist regelmäßig nach Österreich gekommen, um hier Exerzitien zu halten und um uns auch hier auf dem Sonntagberg zu begleiten in unseren Anfängen. Und er war so etwas wie ein Opa unseres Foyers. Und ich erinnere mich gut, er hat immer erzählt, wenn ein Priester bei der Mart war, hat sie am Ende des Gesprächs immer um den Segen gebeten. Und da hat er ihr mal gesagt: Mart, Sie sind so eng mit Jesus verbunden und fragen mich um den Segen. Und da hat die Mart geantwortet: Ah, Per, Sie wissen nicht, was der Segen eines Priesters ist. Ich lade Sie ein, meine lieben Hörerinnen und Hörer, immer wieder um den Segen des Priesters zu bitten, so wie die Mart. Das ist etwas sehr Geheimnisvolles, die Vollmacht eines Priesters, die er durch das Sakrament der Weihe empfangen hat und in einem, ich glaube, es ist der Primizsegen. Beim Primizsegen ist vorgesehen, dass der Primiziant, also der den Primizsegen spendet, ausdrücklich sagt: Durch die Auflegung meiner priesterlichen Hände. Ja? Und dann um den Segen bittet. Die Mart war sich dessen sehr bewusst und hat die Priester nicht nur durch ihr Gebet und ihr Opfer begleitet, sondern hat auch immer um den Segen der Priester ersucht, wenn Priester zu ihr gekommen sind. Ja, ich möchte Sie alle, liebe Hörerinnen und Hörer bei Radio Maria, die jetzt an den Radios sind, von Herzen bitten, uns zu helfen im Gebet, um an den Fortbestand unseres Foyers durch die Berufung von Laienmitgliedern und auch durch die Berufung eines eines neuen Foyervaters, denn ich selbst werde bald die vorgesehene Altersgrenze erreichen und würde mich sehr freuen, wenn wir einen Priester finden, der die Nachfolge antreten könnte, der eine solche Berufung erkennen könnte. Ich denke, dass es wird uns immer wieder gesagt, wie sehr es gut ist, dass es unser Foyer gibt und wie sehr die Menschen, die zu uns auf Exerzitien kommen, dankbar sind für diese Erfahrung des Schweigens und für die Erfahrung der Erneuerung im Glauben.
Ja, Pater Ernst, dann werden wir Sie und Ihr Charité ordentlich auch mit ins Gebet einschließen. Ich bitte jetzt noch um den priesterlichen Segen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der unbefleckten Jungfrau und Gottes Mutter Maria und aller Heiligen, segne und behüte euch der allmächtige Gott. Er stärke euch im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. Er ordne, was in Unordnung ist und heile, was verwundet ist. Und er schenke euch heute eine gute Nacht und er halte fern von euch alle Anfechtungen des Bösen und schenke euch morgen in der Früh, dass ihr euch voll Freude und Zuversicht und Hoffnung wieder erheben könnt zum Tagewerk, zur Ehre Gottes und zum Heil der Menschen. Das gewähre euch Gott, der Dreieine, der die Liebe ist, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Herzliches Dankeschön, Pater Ernst Leopold Strachwitz, dass Sie uns das Leben der Matropö näher gebracht haben. Sie hatten die Sendung Lebensbilder. Diese Sendung finden Sie auch zum Nachhören dann auf unserer Radiothek unter radiomaria.at.